Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Hier ist der Spezialpodcast Family Business. Hier wird gesprochen rund um das Thema Kommunikation mit Kindern und Familien. Mein Name ist Rolf Kosakowski. Ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von KB&B, Family Marketing Experts, eine Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Heute zu Gast in unserem Podcast Dr. Martin Gericke, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und mein Lieblingsanwalt auf Social Media. In dieser Sendung bekommt man schon fast eine komplette Rechtsberatung über die Themen Kidfluencer, Information, Kommunikation mit Kindern und so vieles mehr. André, was nimmst du aus dem Podcast heute mit?
Wir haben mit Martin nicht nur mit einem Juristen gesprochen, sondern mit einem Juristen, und das macht das Gespräch auch so wertvoll, mit einem Juristen, der auch einen klaren ethisch-moralischen Kompass hat bei dem, was er tut und wie er Unternehmen berät. Und insbesondere das hat das Gespräch für uns so wertvoll gemacht.
Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast bei uns Martin Gericke, ganz richtig sogar Dr. Martin Gericke. Im Grund ist er Rechtsanwalt, was uns heute besonders interessiert, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und definitiv mein liebster Anwalt auf Social Media, also mit Abstand. Wirklich habe wenig Sachen gesehen, die wirklich so inhaltsstark auf Social Media funktionieren, dafür schon mal ein großes Kompliment.
Super, vielen Dank.
Aber eine Sache ist für mich noch viel, viel wichtiger. Junger Vater, wie müde bist du?
Gar nicht so müde, ehrlich gesagt. Das ist ganz überraschend. Er ist ein absolutes Anfängerbaby, Charlie, 5 Wochen alt.
Toll.
Und er kapiert, wann Nacht ist. Also er schläft wirklich nachts und er wird dann nur einmal, oder er wacht auf, wenn er dann irgendwie nachts trinken will. Dann wird er angedockt von meiner Frau, er liegt bei uns im Bett. Und dann schläft er weiter. Er fällt dann danach wieder in so einen tiefen Schlaf. Und ich bin heute Morgen, habe mich aufgestanden, um 7:30. Da lagen die beiden noch neben mir und ratzten. Und da habe ich gesagt, er ist echt wie ein Großer. Ja, er schläft wie ein Großer.
Ja.
Tagsüber allerdings, muss man sagen, schon genaulich. Also da habe ich gesagt, wenn das so weitergeht, dann müssen wir nochmal sprechen. Nee, aber so der klassische Sonntag bei mir, wie er letzte Woche war, oder wie er letzte Woche gerade nicht war, so muss man sagen. Der klassische Sonntag bei mir ist, ich lese gerne die Sonntagszeitung, die FAZ oder die FAS. Ich schaue gerne Sport, zum Beispiel French Open lief letzten Sonntag. Und ich gehe abends selbst gerne zum Sport mit Sauna. Alle 3 Sachen konnte ich nicht machen letzten Sonntag. Und da habe ich dann doch schon gedacht, okay, das Leben hat sich in der Tat jetzt geändert.
Herzlich willkommen in unserer Zielgruppe.
Hallo Martin, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist. Weder Rolf noch ich sind Juristen. Und ich glaube, das Gros unserer Hörer sind ebenfalls keine Juristen. Ganz naiv gefragt, womit verdienst du dein Geld? Wofür stellst du Rechnungen?
Ich bin Dienstleister, so wie ihr auch. Ich erbringe nur Rechtsberatung. Mich fragen Leute, die in Not sind. Es ist nicht ganz so hoch aufgehängt wie bei Ärzten. Aber es ist schon so, die kommen zu einem, wenn sie abgemahnt wurden, verklagt wurden oder wenn sie einen Vertrag erstellen wollen und dabei Hilfe brauchen. Insofern sind es ganz profane Sachen, so wie ich gesagt habe, von Rechtsstreitigkeiten, in denen man sich schon befindet, die man gerne starten will gegen andere, bis über natürlich auch Beratung, rechtliche Beratung, wie kann ich meinen Online-Shop ausgestalten, wie kann ich die Marke anmelden, wie kann ich auf Social Media compliant unterwegs sein oder erstelle mir einen Kooperationsvertrag, einen Influencer-Vertrag, einen Vertriebsvertrag, sowas.
Also es sind im Wesentlichen Unternehmen, die an dich herantreten und dich um Hilfestellung in juristischen Fragen bitten.
Genau, das ist so. Die Rechtsanwälte können nach 2 Systemen abrechnen, entweder gesetzlich, RVG heißt dieses Gesetz, oder Stundenhonorare aufrufen. Und CMS, die Kanzlei, bei der ich arbeite, wir rufen Stundenhonorare auf. Die können sich natürlich auch Einzelleute leisten, das ist jetzt nicht utopisch hoch. Aber ja, die Klientel sind schon eher Unternehmen.
Und wenn du mal so ein paar Beispiele nennen könntest, ohne Ross und Reiter zu nennen natürlich, aber so ein paar Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die dich beschäftigt haben.
Also Mandanten selbst quer durch die Medienbranche, das heißt Rundfunkanstalten, Verlage, Digitalunternehmen, Werbeagenturen, PR-Agenturen, Konzertveranstalter, aber auch traditionelle Unternehmen, die jetzt digital gehen. Also Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, aus der Technikbranche, aus der Stahlbranche, aus what have you, die sagen, wir wollen jetzt Influencer-Marketing machen, wir wollen jetzt eine Social-Media-Präsenz sein, wir wollen unseren Webseitenauftritt glatt ziehen, wir wollen neue Datenschutzbestimmungen haben nach der DSGVO. Das ist eigentlich sogar ja einer der Schwerpunkte. Traditionelle Unternehmen, die man gar nicht mit digital oder sowas in Verbindung bringen will, die aber sagen, wir müssen jetzt auch auf anderen Bereichen präsent sein oder in anderen Bereichen, und die berät man dann für dieses neue Geschäftsfeld.
Ist das ein boomender Markt?
Das würde ich schon sagen, ja. Es ist natürlich schwer Buzzword geschwängert, Stichwort Digitales und aber es ist trotzdem auch was dahinter. Also das ist schon so, dass alles ins Digitale geht und dass die Welt immer technologischer wird. Und das kommt mir natürlich zugute, weil das ist schon, also ich sage immer, wenn ich zum Arzt gehe, dann gehe ich natürlich am liebsten zum Spezialisten, auch wenn ich beim Allgemeinmediziner sofort einen Termin bekomme, gehe ich eigentlich am liebsten zum Spezialisten, weil ich gerne jemanden hätte, der diesen Fall schon 1000 Mal gemacht hat. Und so ist es eigentlich beim Juristen auch. Man kann beim Juristen zum Anwalt gehen, der alles ein bisschen macht, oder man geht zu Leuten, die nur das machen. Ich kann also kein Arbeitsrecht, ich kann auch kein Steuerrecht, ich kann kein Gesellschaftsrecht und kein Bankrecht, kein Familienerbrecht. Ich könnte das jetzt noch weiterführen, was ich alles nicht kann. Aber ich würde sagen,
das wird zu viel.
Aber Medienrecht, das kriege ich hin, würde ich behaupten. Da bin ich jetzt nach 11 Jahren Anwaltschaft Experte, kann man vielleicht sogar sagen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen teurer, aber man kriegt dann eben jemanden, der davon Ahnung hat und der nicht sagt, okay, ich schaue jetzt nochmal nach und überlege dann nochmal, ob ich vielleicht so einen ähnlichen Fall schon mal hatte oder ob ein Kollege so einen Fall schon mal hatte.
Ja. Jetzt wird man ja nicht von heute auf morgen Anwalt, sondern du musstest studieren, erste Staatsexamen, zweite Staatsexamen, hast auch noch promoviert und. Warum machst du das oder warum hast du das gemacht? Was war die Motivation dazu?
Das ist eigentlich eine gute Frage, ja. Weil ich nichts anderes kann, das muss man schon auch so sagen. Ich bin eigentlich in allen anderen Dingen relativ unbegabt. Ich bin handwerklich völlig unbegabt. Wir haben jetzt gerade ein Haus gekauft. Das ist natürlich eine Katastrophe. Also nur mal, um ein Beispiel zu geben. Jetzt habe ich mir eine Regentonne gekauft. Zum Glück war das Dach bei uns so ein bisschen beschädigt, sodass der Dachdecker kam und ich gesagt habe, pass mal auf, kannst du mir nicht gleich diese Regentonne?
Super.
Und zwar von der Regenrinne, dieses Rohr, so. Das kann ich leider nicht. Ich habe es auch nicht gelernt. Meine Eltern würden wieder sagen, er hat 2 linke Hände, aber ich habe es auch nicht gelernt. So, jetzt ist diese Regentonne natürlich nach 5 Tagen Regen immer voll. Ich muss sie also so leicht öffnen, nur das dann immer so. Ich brauche eine zweite Regentonne und muss die verbinden mit der ersten. Wen hole ich dafür? Ich kann es leider nicht. Ich müsste jetzt jemanden haben, der sagt, ja, für ein geringes Budget verbinde ich dir diese beiden Regentonnen. Ja, aber ich kann es leider nicht selbst. Also ich schweife ab.
Also wir lernen, wenn man Regentonnen nicht miteinander verbinden kann, dann wird man zu einem hochdekorierten Medienanwalt.
Ja, das kann man wahrscheinlich.
Das ist die Konsequenz.
So, ich kann nichts anderes außer das.
So ganz kurz, hattest du mal Mitleid und wollte dir anbieten, dass ich vorbeikomme? Aber
Ich hab Rolf angeguckt, weil ich dachte, vielleicht sagt er, das habe ich 1000 Mal gemacht.
Ich komm vorbei. Ich gebe dir da jetzt keine Steilvorlage, aber ich
versuche es mal anders.
Ich könnte das wohl, definitiv. Ja, doch. Aber das ist nicht unser Thema heute,
Martin. Na gut, okay.
Vielleicht kriegen wir die Kurve noch von deinen Regentonnen. und zwar auf was anderes. Erstmal vielen Dank für das Plädoyer für Spezialisten, als die wir uns ja auch bezeichnen.
Richtig, ja.
Aber lass uns doch mal gucken, wie wir jetzt so gerade so das Thema Influencer, Kinder, Kinderansprache ein bisschen zusammenbekommen. Und vielleicht denken wir jetzt mal an Charlie, an dein sehr, sehr junges Kind. Würdest du Bilder von ihm im Netz posten?
Gut, das ist natürlich keine rechtliche, sondern eher eine persönliche Frage. Ich würde es nicht machen, nee. Ich war sogar zurückhaltend, also bei uns bei CMS arbeiten 250 Leute, würde ich sagen. Und es ist so typisch, oder es ist so üblich, nicht typisch, es ist so üblich, dass man, wenn man Nachwuchs bekommt, eine E-Mail rumschickt an alle. CMS Kids wird die in der Regel betitelt. Und ich habe natürlich kurz überlegt, mache ich das jetzt auch? Aber ich bin jetzt seit 7 Jahren bei CMS. Viele junge Leute, die dazugekommen sind, kenne ich gar nicht. Ja, also bei 100, wie gesagt, also zu unserem Personal gehören noch Assistentinnen und Haustechnik und so weiter. Aber Anwälte 126, viele kenne ich gar nicht. Die sind in anderen Stockwerken, in anderen Bereichen. will ich jetzt, dass die Charlie sehen, wie er da neben seiner Mutter liegt oder auch nicht. Und da habe ich so gedacht, wie habe ich mich gefühlt, wenn ich dieses Foto bekam? Ich dachte dann manchmal, boah, ist das nicht ein zu großer Eingriff in das Private? Will ich das eigentlich sehen von derjenigen Person, die ich gar nicht kenne? Und habe kurzum darauf verzichtet. So, aber ich würde dieses Foto, ich würde natürlich auch keine Fotos bei Instagram oder bei WhatsApp reinstellen. Meine Frau und ich hatten eine Diskussion bei WhatsApp-Profilbild. Da hat sie ihn, da zeigt sie ihn so ein bisschen so halb verdeckt oder in der Entfernung, aber auch das würde ich schon nicht machen. Da habe ich schon gesagt, ne? Genau. Also eher
aber
nicht.
Aber hat das nicht schon, weil du es ja so schön gerade beschrieben hast, hat das aber nicht auch schon eine juristische Dimension? Jetzt nicht bei dir speziell, aber schau mal, so ein Kind, 1, 2, 3 Jahre, wo es wirklich auch schon als Kind erkennbar ist. Babys sind ja in der optischen Differenzierung manchmal etwas komplizierter.
aber sieht alle gleich aus, kann man sagen.
Ja, genau. Aber genau, das Schönste hat man selber. Das ist ja, hat die Natur ja toll gemacht. Aber nun gibt es ja die grundsätzliche Diskussion, dass viele Eltern ihre Kinder abbilden und sie sagen, die wollen das. Also, ich will jetzt nicht gleich komplett hier die rechtliche Kelle, aber ist das nicht ein Persönlichkeitsrecht des Kindes?
Ja, natürlich.
Und könnte es Nein zu seinen Eltern sagen, Mama, ich möchte das nicht?
Ja, Papa? Also ja, man muss sagen, ja. Also jeder von uns hat ein Recht am eigenen Bild.
Ja.
Du, ich auch. Und wir können bestimmen, ob man uns fotografiert und unser Bildnis dann veröffentlicht oder nicht. Das Kind natürlich auch. Beim Kind kommt allerdings eine sogenannte Doppelzuständigkeit hinzu, wie wir das nennen. Auch die Eltern dürfen entscheiden, zusätzlich zum Kind, ob so ein Foto vom Kind veröffentlicht wird. Das heißt, wenn ihr als Agentur euch an eine Familie wendet und das Kind gerne ablichten wollt und in eine Marketingkampagne integrieren wollt, dann müsst ihr einerseits das Kind fragen, andererseits die Eltern fragen. Schwierig wird es dann, wenn die Eltern sich uneins sind.
Die Eltern fragen wirklich plural, also Vater und Mutter oder
ganz
Erziehungsberechtigte, wie man es denn immer nennen würde.
Genau, ist eine häufige Falle, dass man nur einen fragt.
Okay.
Also es müssen beide zustimmen.
Genau, es müssen beide zustimmen.
Und das Kind.
Und das Kind, so. Und da sagt man, je jünger das Kind, desto weniger Gewicht wird auf die Zustimmung des Kindes gelegt. Klar, wenn jetzt einer Charlie fragt, da kommt nicht viel. Und beim 4- und 5- und 6-Jährigen auch noch nicht so viel. Je älter das Kind wird, desto mehr Bedeutung bekommt die Zustimmung des Kindes. Also ein 17-Jähriger, der noch unter 18 ist, ein 17-Jähriger kann eigentlich selbst entscheiden, ob das Foto veröffentlicht wird oder nicht. Da rückt das Einverständnis der Eltern in den Hintergrund.
Aber das ist eine reine willkürliche Antwort. Dann sagen wir mal, das Kind ist 5 Jahre hochbegabt, dann fällt es unter eine gleiche Firma. Ist das eine hochgradig individuelle Kinderbetrachtung oder würde man da auch immer sagen, eine bestimmte Altersangabe würde dieses Votum verschieben von Eltern auf Kind, von Kind auf Eltern?
Genau, also je älter das Kind wird, desto mehr verschiebt es sich hinsichtlich oder in Richtung Zustimmung des Kindes ist entscheidend.
Ja, okay. Ja?
Aber ich würde mich immer absichern natürlich. Also wenn ich hier Kinder veröffentliche und fotografiere, dann würde ich immer die Zustimmung von allen drei einholen. Und häufig liegt nur die Zustimmung eines Elternteils vor und es wird dann halt vor allem prekär, wenn die Eltern getrennt leben. Und ohne Zustimmung ist die Veröffentlichung unzulässig. Dann kann man seine Marketingmaterialien, seine Videos wieder einstampfen, wenn der Vater dann sagt, oft auch aus böswilligen Gründen vielleicht, sagt, nö, das machen wir jetzt mal nicht.
Mann, ich bin gleich nach 10 Minuten kriege ich hier schon Schauer.
Ja, ja.
Und ich wollte auch nur wissen, ob du Charlie posten würdest.
Sämtliche Werbekampagnen von KBB sind jetzt gerade.
So, wir müssen hier nach nochmal reden. Ja, faszinierend. Das ist ja, deswegen bist du ja hier, weil du eben halt auf Social Media natürlich genau diese entsprechende Fragestellung hast. Früher hatten wir das ja quasi in einer ganz normalen Anzeigenkampagne. Da hat man, glaube ich, saubere Arbeit getan in der Freigabe und Abstimmung. Social Media ist ja so viel schneller oder sagen wir mal digitale Kommunikation. Wenn du jetzt so aus deinem Arbeitsleben, was sind die Hauptfallstricke? Also Persönlichkeitsrecht hätten wir jetzt mal oder so, aber wenn mit der Arbeit, sagen wir, mit Kindern und Familien, deren Eltern, also wenn du das ad hoc sagen würdest, so die absolut größte Fallstrick, der immer wieder bei dir vorkommt, was ist das dann?
Sicherlich der Einsatz des Kindes zu Arbeitszwecken. Also viele Leute denken, wenn sie jetzt, wenn wir beim Thema Influencer-Marketing sind, wenn sie ihr Kind filmen, wie das spielt, Sachen auspackt, gerade wenn es auch ein bisschen älter ist, vielleicht so 8, 9, 10 Jahre, dass das eine freiwillige Freizeittätigkeit ist.
Oh ja.
Aber das ist es nicht, denn Kinder, die für den Werbekunden dann ja im Endeffekt arbeiten, weil die Eltern oder auch die Agentur mit dem Werbekunden einen Vertrag geschlossen hat und der Werbekunde sagt, wir hätten ganz gerne, dass das Kind das und das so macht und das so darstellt und vielleicht das so auspackt und damit spielt oder das in die Kamera hält oder das und das sagt sogar, das ist eine weisungsabhängige Tätigkeit, die Arbeit ist und die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fällt. Und da müssen dann bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Und viele filmen ihre Kinder ab und denken, wieso? Das ist doch jetzt in der Surrounding zu Hause. Das kann doch gar keine Arbeit sein. Ist aber häufig Arbeit.
Also das ist das, um das nochmal herauszustellen, das ist das Jugendarbeitsschutzgesetz, was das genau regelt. Ja. Also auch regelt, wie Kinder nun vor der Kamera etwas tun, was sie möglicherweise überhaupt gar nicht als Arbeit empfinden, sondern als pures Vergnügen, absolut, wenn sie ein Spielzeug auspacken, damit spielen, vielleicht aber auch Werbung für Unternehmen machen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Kidfluencer. Das ist ja schon ein boomender Markt. Mhm. Also viele denken auch an das leicht verdiente Geld. 1000 Klicks, 1000 Videoabrufe, 1 Euro. Scheint ja irgendwie leicht verdientes Geld zu sein, auch mit dem, was man gerne tut. Medien sind ja auch immer Teil der Gesellschaft. Also sind ja Bestandteil der Gesellschaft. Sie bilden Gesellschaft ab. Sie sind quasi Seismograph der Gesellschaft. Auf welche gesellschaftlichen Verhältnisse verweist die Entwicklung bei Kidfluencer? Wie kann man das erklären? Worauf deutet das hin, dass wir so viele Kidfluencer haben? Ist das eine Fragmentierung der Gesellschaft? Ist es deswegen so, weil wir das können mit geringem Aufwand? Was ist das?
Ich glaube, dass dieses sich zeigen, sich kommunizieren, mit anderen kommunizieren, sich zeigen, sich bewerten, sich darstellen in sozialen Medien hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Also nicht nur, dass Eltern erkennen, dass das ein einträgliches Geschäft ist, wenn ihre Kinder vielleicht als Kidfluencer tätig werden, sondern auch, ich glaube, auch die Kinder selbst fangen immer früher an zu sehen, das ist doch eine ganz interessante Möglichkeit der Kommunikation, des Netzwerkens, aber auch mich darzustellen, mich von anderen bewerten zu lassen und wiederum andere zu bewerten. Also die Bewertung heißt in dem Fall nicht, indem ich mir Noten gebe, sondern durch Likes, durch Kommentierung. Ich stelle mich da und hoffe, viel Zuspruch zu bekommen. Den Zuspruch bekommt man nicht mehr wie früher in der Klasse auf dem Schulhof, sondern den Zuspruch bekomme ich, wenn ich mich in irgendeiner Form darstelle. Und das hat sich natürlich extrem geändert, ja. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit und dieses Exposure von Jugendlichen und Kindern, sich der Öffentlichkeit zu stellen und zu zeigen und sich selbst in der Öffentlichkeit zu sehen und wahrgenommen zu werden. Und dann, das ist natürlich ein Kreislauf, ne? Also je mehr Follower, je mehr Likes man hat, desto besser ist das. Man ist dann irgendwie angefixt und das hat es natürlich in der Form so nicht gegeben. Also das ist klar Ausdruck unserer Gesellschaft, würde ich auch sagen.
Also dass der öffentliche und der private Bereich miteinander verschmelzen, absolut, ist so Ausdruck von Eitelkeit, vielleicht sogar von Narzissmus?
Ja, vielleicht schon. Das, aber auch natürlich ein Stück weit Normalität. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem Neffen, der ist jetzt 13, ich erinnere mich vor 2 Jahren, da war er also 11 logischerweise, sehe ich plötzlich bei Instagram, Gustav, so heißt mein Neffe, geht jetzt live.
Ja.
Und da habe ich kurz gedacht, Moment mal, also wie, er geht jetzt live bei Instagram? Da bin ich halt reingegangen und sah, dass er gerade ein Live-Video gestartet hat. Und habe ich halt meiner Schwester, seiner Mutter geschrieben, sag mal so, wieso geht er jetzt live und wem gegenüber und so weiter. Und dann beruhigten die mich, und ja, er kann ja nur, oder er hat das irgendwie eingeschränkt, er geht nur gegenüber seinen Followern live. Immerhin waren das aber auch 50 Leute oder so.
Ja, Wahnsinn.
Und es war abends um 9. Und dann habe ich gesagt, ey, Moment mal, also um 9 dachte ich, gut, ob jetzt ein 11-Jähriger schon um 9 schlafen muss, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber eigentlich sollte
er ist ja schon 13, das weißt du ja.
Wie bitte?
Er ist ja schon 13.
Aber damals, als das, nee, aber ob jetzt, also ob er damals jetzt unbedingt hätte schon schlafen müssen um 9, das ist die eine Frage. Aber dass er aus seinem Kinderzimmer raus ein Insta-Live schaltet Und wenn man jetzt überlegt, warum macht er das, dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht eine Form von Narzissmus, aber sicherlich auch eine Form von Normalität. Wieso? Das war für ihn gar nichts. Wo ist das Problem? Ich chatte hier mit meinen Freunden, mit den 50 Freunden, die er hat. Also ich glaube, das ist halt voll im Bewusstsein dieser Jugendlichen angekommen. Das ist für die gar nichts mehr Besonderes.
Eine absolute Lebenswelt natürlich, genau, die du da dann auch live erfahren hast. Aber Martin, sag mal, der darf doch noch gar nicht bei Instagram sein.
Der darf eigentlich noch gar nicht bei Instagram sein, richtig. Der braucht die Zustimmung seiner Eltern.
Ja.
Und das ist schon ein Problem, ne? Also das ist jetzt nicht nur ein Problem in Bezug auf den Abschluss eines Vertrages. Also jeder, der sich bei Instagram oder bei TikTok oder so anmeldet, schließt natürlich einen Vertrag, einen Nutzungsvertrag. Auch wenn das kostenlos ist, ist es trotzdem ein Vertrag. Dafür braucht er die Zustimmung, aber gibt ja auch seine Daten.
Ja.
Und das ist schon ein Problem. Vor allem, wie stelle ich sicher, dass die Eltern zugestimmt haben und nicht er sich selbst einfach da eingeloggt hat und registriert hat und gesagt hat, ja, alles klar.
Ja, hast du als Anwalt eine Antwort darauf? Weil, also ist ja, ich bin gespannt, aber ich möchte dich noch ein bisschen mehr in unsere Lebenswelt reinholen.
Ja, sag mal.
Denn ist ja, wir sind ja auch forschend unterwegs und gucken ja, wie viele Menschen denn bei Social Media, nennen wir es mal, am wenigsten Facebook, aber Insta, Snapchat und wie alt die Kinder sind. Und wir sehen sie da. Also da ist ja dann dein Neffe ja schon eine Ausnahme. Wir sehen sie da schon ab 8, 9 Jahren. Und ich kann nur sagen, das größte Social-Media-Netzwerk ist WhatsApp, was wir das Gefühl haben, immer noch unterm Radar läuft. Aber da haben manche mehr als 50 Freunde und mehr als 50 Gruppen. Und irgendwie hat gar keiner auf dem Schirm. Und jetzt forschen wir halt rein und sehen, dass die Kids da sind, sich da bewegen. Ist das nicht für unsere Kunden oder für uns ein Graubereich? Oder wir sehen ja, dass sie da sind. Wir wissen, dass sie das nutzen. Wir können es eben halt auch für kommunikative Zwecke nutzen, werbliche Zwecke. Ist das, weil sie da sind, ist es okay? Oder wie würdest du das jetzt als Jurist beurteilen?
Nee, das ist auch ein Dienst der Anbieter, so wie TikTok und Instagram auch. Nur der Unterschied ist die Öffentlichkeit, die erreicht wird.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass es rechtlich anders zu bewerten ist. Klar, wenn du eine ganz kleine Öffentlichkeit hast, du hast deine Gruppe nur von 5 Personen, ist es was anderes. Auch immer eine beliebte Frage, was ist, wenn ich Fotos in Facebook-Gruppen poste, an denen ich keine Rechte habe? Ist das dann eigentlich schon ein öffentliches Posting? Ne? So ähnlich ist es bei WhatsApp auch. Das heißt, die zur Schaustellung und die Veröffentlichung der Inhalte ist gegenüber einem kleineren Kreis. Aber die Datenweitergabe ist natürlich genauso bei WhatsApp wie bei TikTok und bei Instagram. Ich gebe anderen, nämlich dem Unternehmen, meine Daten, die Daten des Kindes, ob es nur WhatsApp ist oder TikTok.
Ja, genau.
Und da stellen die Anbieter aus meiner Sicht nur oder zum Teil nur unzureichend sicher, ist aber auch nicht so einfach, dass die Eltern auch wirklich eingewilligt haben. Das ist nämlich die Voraussetzung. Wenn du deine Daten nach der Datenschutzgrundverordnung jemandem anderes gibst und du bist minderjährig, dann müssen die Eltern zustimmen und die Anbieter müssen sicherstellen, dass die Eltern auch zugestimmt haben. Das hilft natürlich aber nicht, wenn man da ein Kästchen reinsetzt und sagt, ich erkläre hiermit erziehungsberechtigt zu sein und zuzustimmen. Das können ja die Jugendlichen doch selbst machen oder so, ne?
Und das alles auch durchgelesen haben vorher, selbstverständlich, ja.
Genau. Mhm. Man kann
auf Englisch.
Auf Englisch. Naja, wobei, die haben schon eine deutsche Version.
Nee, wir müssen, genau, Deutsch müsste jetzt sogar die Voraussetzung sein, ne?
Also, genau.
Die haben schon deutsche Diensterbringung ist, ja.
Mhm. Na. Da kann man das mit so einem Double-Opt-In-Verfahren machen. Das kennt ihr von der Anmeldung von Newslettern. Ne? Ich sage ja, dann bekomme ich noch eine Bestätigungs-Mail und dann klicke ich auf den Link. Aber damit ist es ja auch nicht gelöst. Die können ja einfach ihre eigene E-Mail-Adresse angeben, bekommen dann die Bestätigungs-Mail und bestätigen dann eben den Link. Man könnte es vielleicht so machen.
Das wäre jetzt der Tipp an die Kinder, ja?
Nee, das wäre jetzt, genau. Genau. Also ich überlege jetzt schon weiter und nehme unter Umständen auch deine Frage vorweg. Wie kann man das denn lösen? Man könnte vielleicht das so lösen, aber das ist echt nicht einfach. Mir fällt da auch nichts Gutes ein. Man könnte natürlich das über personenbezogene Dokumente lösen, also Personalausweis irgendwie hochladen. Das ist natürlich umständlich. Man könnte vielleicht sagen, dass 2 E-Mail-Adressen anzugeben sind. Eine der Eltern, eine des Kindes. Wobei, wenn das Kind noch jung ist, hat das vielleicht auch keine eigene. Also das ist nicht so einfach zu machen. Ne?
Aber wir müssen ja ehrlich bleiben, die Betreiber wollen es ja gar nicht. Also sie werden so lange eben halt diese Grenzen so niedrig oder so flexibel halten, wie sie es müssen. Aber nochmal die Frage konkreter, wenn wir jetzt aber an unter 13-jährige gerichtete Kommunikation ausstrahlen oder aussenden auf Social Media. dann ist es uns ja erlaubt, weil wir können ja davon ausgehen, dass eben halt diese Willensbekundung von Eltern und Kindern stattgefunden hat, sonst wären sie ja nicht da.
Ja, mit einer Ausnahme, ihr dürft nicht Kinder zum Kauf von Angeboten oder Produkten animieren. Also die Kaufaufforderung gegenüber Kindern ist unzulässig.
Ja.
Also das Klassische wurde auch entschieden vom obersten Gericht, vom BGH schon. Das Klassische, hol dir, schnapp dir, kauf dir.
Absolut.
Das ist unzulässig. Aber ansonsten, klar, ansonsten könnt ihr natürlich für und mit Kindern werben. Ja.
Wenn wir über diesen doch sehr sensiblen Bereich Kommunikation in Richtung Kinder diskutieren, kommt mir, wenn mir jetzt ein Jurist gegenüber sitzt, eine Frage in den Sinn, wenn du jetzt Unternehmen berätst, in diesen Fragestellungen, in den ja durchaus sehr sensiblen Fragestellungen, wählst du zunächst einmal ausschließlich eine juristische Perspektive oder hast du noch andere Perspektiven, die bei der Beratung und auch bei deiner Meinungsbildung eine wichtige Rolle spielen?
Naja, die praktikable Perspektive. Ne? Also ist es eigentlich praxisgerecht? Ein schönes Beispiel ist immer, ich will ein Online-Gewinnspiel für Jugendliche machen oder für Kinder machen. Ja. So. Da gibt es im Jugendschutzgesetz eine völlig veraltete Norm, die im Prinzip aber sagt, dass Online-Gewinnspiele für Kinder unzulässig sind. Offline schon, also auf Volksfesten oder so, wenn da so ein Rubbel. Ja, genau. Das gibt es also wirklich noch. Und es gibt eigentlich noch keine richtige Entscheidung, die quasi sagt, ich darf so ein Gewinnspiel für Kinder durchführen. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, wie können wir das rechtskonform machen, muss man leider immer ein Disclaimer reinbauen und sagen, also eigentlich ist das total kompliziert. Ihr müsst auch da wieder die Einwilligung der Eltern einholen beim Gewinnspiel. Und dann setzt das mal um mit diesen ganzen Opt-ins und den Zustimmungen und zu kontrollieren, dass es auch wirklich so ist. Und da ist aber der Praxistipp schon, ich kann nicht alles jetzt verraten sozusagen.
Nein,
ja, also ich sage einfach mal, da gibt es eine gute Lösung. Ja.
Ja, findet ihr in den Shownotes.
Das ist eine gute Lösung, wie man Unternehmen berät, wie diese Gewinnspiele für Kinder, mit Kindern vielleicht sogar auch sicher durchzuführen sind. Aber das orientiert sich dann eher an der Rechtspraxis und man sagt, geh dieses kleine Risiko bitte ein. Du wirst nicht 100% compliant sein in dem Bereich, sondern geh von mir diese 10% ein, dass du abgemahnt wirst von der Wettbewerbsbehörde, in Klammern. Das wirst du wahrscheinlich gar nicht. Und dafür ist es aber halbwegs userkonform und nutzergerecht und auch, dass du da auch ein bisschen Erfolg hast. Schön, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, das betrifft nicht nur Kinder, aber können wir auch auf Kinderebene münzen, bei Instagram.
Ja.
Ich will ein Gewinnspiel bei Instagram machen. Total kompliziert. Wie mache ich eigentlich, wie hole ich eigentlich die Zustimmung, wenn ich zum Beispiel auffordere, postet euren Lieblingsteddy oder wie ihr mit eurem Spielzeug.
Also das ist Standard, ist doch like diesen Channel und sage zwei Freunde, die den Preis auch verdient
genau,
haben.
Genau, da sind gleich 1000 Probleme drin. Ja, okay. Also sag den Freunden, dass wir toll sind.
Ja,
das
ja.
heißt, tell a friend ja. ist eigentlich unzulässig. Ich darf eigentlich keine anderen Leute animieren, für mich Werbung zu machen, wenn es nicht als Werbung gekennzeichnet ist. Aber schöner ist noch, wir wollen das Foto nutzen. Dann muss ich natürlich auch eine Einwilligungserklärung geben. Zum einen, weil ich der Urheber bin des Fotos, da brauche ich. Und wegen der persönlichen Recht, haben wir vorhin drüber gesprochen. So. Wie kriege ich jetzt eigentlich die Einwilligung? Das könnt ihr mir ja mal sagen, mal so jetzt als Laie. Wie bekomme ich bei Instagram, wenn ich so ein Gewinnspiel machen will, die Einwilligung des Kindes oder der Eltern von mir aus? Wie hole ich mir die ein? Was würdet ihr machen?
Jetzt, das ist so gemein.
Ich sehe schwitzende, rauchende Coins.
Nee, ich finde eine absolut legitime Frage. Tatsächlich sind wir nicht die Agenturen, die Gewinnspiele über Instagram machen.
Ah, ja,
das ist schon mal der erste Grad, weil es tatsächlich im Kontext Kinder immer eine Frage gibt. Schon besonders, wenn Sachen eingereicht werden. Gut, ich glaube, du hast die erste Hürde gesagt. Wenn alles, was als Anzeige gekennzeichnet ist, hat schon mal eine andere Betrachtungsweise aus der rechtlichen Sicht. Also das wäre schon, glaube ich, der erste Hinweis.
Also sagen wir mal, du würdest als Unternehmen jetzt einen Aktionspost machen bei Instagram. Den brauchst du noch nicht mal als Anzeige kennzeichnen. Wenn du oben ein großes Gewinnspiel schreibst, ist jedem klar, wir haben jetzt irgendwas Geschäftliches, hier passiert gerade was. Ne? Auf dem Unternehmenskanal ist das sowieso nicht so eng mit Anzeige, und weil da gibt es ja eigentlich keine privaten Posts. Dann machst du diesen Aktions-Hashtag oder Post und sagst, schickt uns oder ladet auf eurem Kanal, auf eurem Instagram-Kanal, euer Lieblingsfoto hoch, wie ihr mit einem Teddy oder mit einem Spielzeug zu sehen seid, und verhashtagt uns.
Ja.
Unter dem Hashtag
Teddy.
Teddy. Sehr super.
Ich muss sagen, das sage ich jetzt.
Das ist mein Job.
Sehr gut. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich an das Go für die Rechte, ja, dass ich diese Rechte nutzen kann, an die Einwilligungserklärung. Da sagen alle, naja, wenn der das Foto dann bei sich hochlädt, dann ist er doch damit einverstanden, dann ist er doch im Prinzip die Einverständniserklärung. Ja, aber muss ich ihn nicht noch über die Daten informieren, die ich im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel von ihm auswerte? Brauche ich nicht doch eine konkrete Einwilligung und nicht einfach nur, er lädt blind dieses Foto hoch? Und mal ganz im Ernst, was ist eigentlich, weil wo ziehe ich mir das Foto? Unter der Hashtag-Seite Teddy bei Instagram.
Ja, genau.
Was ist eigentlich, wenn da jetzt irgendeiner einfach so Teddy
eingibt?
Ja. Genau, also ein Foto hochlädt mit Teddy, aber gar nicht das Gewinnspiel vor Augen hatte. Dann hat er natürlich nicht seine Einwilligung.
Oder für Teddy trendet und das Ding ist dann irgendwie, du klickst einfach darauf oder
sowas. Ja. Mit anderen Worten, ich brauche also irgendwie diese Einwilligung. Wie komme ich an diese Einwilligung? Ja, das ist total kompliziert. Stichwort, wie ist es eigentlich in der Praxis und wie wäre es genau rechtskonform 100%? Ich müsste eigentlich sagen, schickt mir eine Direct Message mit der Einwilligung. Wie viele Follower oder ich sag mal Teilnehmer habe ich noch, die sagen, gut, ich tippe jetzt eine Direct Message und sage, ja, ich bin einverstanden, dass meine, da sagen alle, habe ich schon keinen Bock mehr drauf, auf dieses Gewinnspiel, da nehme ich noch nicht dran teil. Ne? Also gibt es auch da Möglichkeiten, die wir aber
Shownotes?
Nein, also man kann das schon ganz gut machen, man kann das über eine Verlinkung machen, oben in der Bio. Ist wieder das Problem, ich darf nur einen Link setzen, oben bei Instagram in der Bio.
Genau.
Kann man über Linktree verschiedene Links auf die Datenschutzhinweise setzen, kann man in den Datenschutzhinweisen vielleicht auch noch eine Rechteeinräumung platzieren. So geht das dann. Aber das
also du Ding musst einfach im Hintergrund quasi die Datenschutzbestimmung, Erklärung irgendwo bereithalten, um sie dann automatisch von den Mitmachern als akzeptiert zu haben. Also in dem Moment, wo er selber Teddy Bild, Teddy Hashtag postet, hat er auch diese Datenschutzbestimmung akzeptiert.
Er muss die Möglichkeit haben, das zu lesen.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie holen wir uns seine Zustimmung ein? Geht das über eine Direct Message? Und das wäre natürlich der rechtskonforme Weg. Das ist aber zu schwierig. Dann kann man auf dieser Datenschutzhinweis-Seite vielleicht einen Consent einbinden, also einen Button, wo er nochmal zustimmt. Ist aber natürlich auch
im Nutzer.
Ich muss aufklappen, alles. Ich muss alles lesen. Ich muss unten mich einverständlich erklären. So, und jetzt kommen wir zu der Frage Rechtsverstoß und rechtskonform handeln zu praxisnah handeln. Sagt man nicht vielleicht doch mit in den Datenschutzhinweisen, in der Rechteeinräumung mit Posten des Inhalts erklärst du dich zu folgendem einverstanden?
Ja.
So. Dann aber nicht in dem kleinen Aktionspost das nur schreiben, sondern schon etwas ausführlicher, wenigstens in der Rechteerklärung, in der Rechteeinräumung, in den Datenschutzhinweisen. Und genügt das dann nicht vielleicht und ist dann das Risiko vielleicht noch 10-20%, dass die Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbehörde nicht der Datenschutzbeauftragte kommt. So würde ich es wahrscheinlich machen. Es gibt noch eine andere gute Möglichkeit, aber die verrate ich jetzt nicht.
Ja gut, es sei uns recht.
Aber es ist kompliziert, ja.
Ja, so viel trinken wir ihn, Wahnsinn. Ja.
Genau, und wir reden über ein Gewinnspiel bei Instagram.
Wir reden über ein Gewinnspiel bei Instagram, aber ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt so mit in die Diskussion einwerfen. Deine Einschätzung, Martin, findest du, dass die Gesetzeslage, die Rechtsprechung, die Rechtspraxis eine ausreichende ethisch-moralische Fundierung hat?
Naja, ich meine, es müsste schärfere Pflichten für solche Diensteanbieter, wie aber auch für unsere Fernsehsender geben, zum Schutz der Minderjährigen. Übrigens auch zum Schutz der Erwachsenen. Jetzt wird man sagen, wieso brauchen Erwachsene Schutz? Ich denke spontan an solche Sendungen wie Reality-TV, diese Trash-Formate. In England gibt es jetzt eine Gesetzesinitiative, die verpflichtet die Sender, aber das betrifft natürlich dann auch Streaming-Anbieter und andere, Formate oder Inhaber solcher Formate, die verpflichtet die, sich zu sorgen und ihre Teilnehmer zu schützen und sich darum zu sorgen, dass wenn die so eine Show wieder verlassen, dass die nicht in irgendeiner Weise psychischen Problemen ausgesetzt sind. Stichwort Mobbing in solchen Sendungen, Stichwort Diskriminierung in solchen Sendungen. Und ich meine, das müssten wir natürlich auch für Minderjährige haben. Ja, wenn man so will, gerade.
Ja, ja, ja.
Es gibt natürlich im Jugendmedienschutzstaatsvertrag, da gibt es natürlich das alles. Ja, die dürfen keiner Gewalt ausgesetzt sein, im Fernsehen keiner Pornografie und so. so gibt es bestimmte Zeiten, ab wann das nur ausgestrahlt werden darf. Das haben wir schon ganz gut, ja. Aber ist dieses Gesetz, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, ausgelegt auf die neuen Dienste? Ja. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt lese von den Landesmedienanstalten, die bei Twitter eklatante Verstöße, Pornografie entdeckt haben. Ja, ich meine, wie kann Twitter verhindern, dass da Jugendliche sich anmelden und diese Sachen sehen in kurzen Snippets, in kurze Videos? Ja, ja? Überhaupt nicht. Wir haben jetzt gerade besprochen, du meldest dich an, du erklärst dein Einverständnis, das kannst du für deine Eltern erklären.
Ja.
Also ganz wichtiges Thema ist diese Jugendschutzprogramme. Gerade bei diesen Diensteanbietern, das gibt es ja schon, die müssen bloß noch viel, viel ausgefeilter sein. Das ist eigentlich Thema Nummer eins bei den Landesmedienanstalten. Wie können Diensteanbieter wie YouTube, Twitter, Facebook, Instagram vernünftige Jugendschutzprogramme installieren, die dafür sorgen, dass Jugendliche dem nicht ausgesetzt sind?
Oh, was für eine Tragweite, ne? Ja. Also ist ja unglaublich.
Und das ist eine Verantwortung, um diesen Punkt aufzunehmen.
Ja,
das ist eine
absolute Verantwortung.
Du hast ja auch eine internationale Perspektive. Ja, du hast ja auch in UK studiert. Würdest du sagen, dass wir hier in diesen Fragen juristisch schon recht weit sind oder hinken wir anderen europäischen Ländern hinterher?
Das kann ich ehrlich gesagt doch nicht so beurteilen, da will ich mich nicht so aus dem Fenster hängen. Vieles von dem Rechtlichen, was ich gerade angesprochen habe, ist, wie wir sagen, harmonisiert, also EU-harmonisiert. Das heißt, das ist in allen EU-Ländern ungefähr gleich. Da gibt es eine EU-Richtlinie, die wurde dann umgesetzt in den Ländern. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Anforderungen schon gesetzlich ähnlich sind. Anderes aber nicht. Ich habe es gerade angesprochen, das Beispiel mit den UK und da, wo die Sender verpflichtet werden, da so eine Duty of Care sozusagen für diese Teilnehmer zu entwickeln. Das haben wir noch nicht sowas, das brauchen wir. Interessanterweise sind die Kennzeichnungspflichten für Influencer in Deutschland viel rigider als in UK. Das ist gar nicht so ein Thema. Diese ganzen Unwrapping-Videos, die müssen natürlich irgendwie gekennzeichnet werden. Da gibt es auch eine Aufsichtsbehörde, Ofcom, glaube ich, heißt die. Das ist aber nicht so, da wird das nicht so rigide verfolgt. Bei uns haben wir ja richtig soziale Abmahnvereine, sozial in Anführungsstrichen, die diese Verstöße aufs Schärfste abmahnen, der Gesetzgeber kommt gar nicht hinterher. Die Norm, die wir haben, die ist gar nicht detailliert genug, um diese Verstöße richtig ahnden zu können. Also da ist UK eher ein bisschen laxer. Das sehen die nicht so als Problem an, während bei uns alle ganz aufgeregt sind, hier in der Kennzeichnung für Influencer
und
so. Riesenthema. Also das it depends.
André, ich würde hier gerne mal kurz einen Break machen und unsere Lieblingsrubrik nach vorne ziehen.
Jetzt kommt das. Jetzt kommt die Kinderfrage. Da habe ich die ganze Zeit drauf gefragt. Die ganze Zeit.
Ich hoffe, wir enttäuschen dich nicht mit der Frage, denn die Rubrik heißt Kinder fragen Fragen. Ich habe ja eine Liste und du sagst mir am besten eine Zahl zwischen 1 und 12 und ich werde dir die Frage eines Kindes vorlesen. Sie gehen in unterschiedliche Richtung. Aber vorrangig sind es keine Wissensfragen.
Da bin ich ganz froh drum, weil da würde ich wahrscheinlich gnadenlos scheitern.
Wie repariert man eine Regentonne? Steht hier nicht drauf. Sehr gut. Also welche Zahl von 1 bis 12 würdest du mir geben?
Ich nehme die 3.
Das ist nicht wirklich wahr. Ja, wirklich?
Ja, jetzt kommt
ein Gast, den wir schon hier hatten, hat auch die 3 genommen und hatte einen sehr emotionalen Ausbruch bei dieser Frage.
Aber wollen wir eine andere Frage nehmen, damit ihr ein bisschen Varietät drin habt?
Die Varietät haben wir ja dadurch, dass du eine andere Antwort gibst.
Genau. Denn die Frage 3 heißt, hattest du schon mal Liebeskummer?
Das ist ja nett. Das war eine schöne Frage.
Ja.
Ja, ich hatte schon mal Liebeskummer. Ich hätte schon mal Liebeskummer, ehrlich gesagt. Bei meiner allerersten Freundin, wegen der bin ich nach Bremen gegangen zum Studium. Ich erzähle jetzt einfach mal alles, okay?
Ich
erzähle
mal private, die Frage.
Intime aber Details erzähle ich jetzt.
Gib mir ganz kurz noch ein wie alt du da warst, wenn du da Bremen, deine erste Freundin, vielleicht kriegen wir das jetzt auch noch raus.
Da war ich 23.
Ja, genau so hat sich das angehört.
Da war ich 23 und die fand mich ein bisschen konservativ. Nein, Entschuldigung, Rolf, du bist ja noch mal eine andere Generation als ich.
Ja, das ist richtig.
Aber das war bei uns, das musst du zugeben, das war bei uns damals noch ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht, das war bei uns nicht mit Smartphone mit 13 schon alles angucken und die erste Freundin mit 12, 13.
Den Luxus von Tinder hatten wir beide noch nicht.
Genau. Wann hattest du deine erste Freundin?
Das kann ich jetzt gar nicht beantworten.
Was?
Weiß ich nicht.
Jetzt sagst du 12 oder wie?
Weiß ich nicht mehr. Die Frage liegt jetzt bei dir auf dem Tisch.
Ich ziehe mich gerade mal ein bisschen zurück.
Ja, okay. Also ich hatte meine erste Freundin, meine erste richtige, schöne, feste Beziehung mit 17.
Ja.
Und ich war erst noch bei der Bundeswehr. Das gab es ja immer mal für die jüngeren Hörer sagen, dass es damals ja, noch die Bundeswehr gab. Aber ich war bei der Bundeswehr, dann bin ich nach Bremen gegangen zum Studium, weil meine Freundin damals da studiert hat. Jetzt mache ich die Sache kurz. Und wir haben in einem Studentenwohnheim gelebt und sie hat sich in einen anderen verliebt, mit dem ich zusammengelebt habe im Studentenwohnheim.
Ja, nee, das ist ja.
Ja, ja, das war ein bisschen ärgerlich.
Aber so Liebeskummer, meinst du, der ist für Jungs anders als für Mädchen oder tut der genauso doll weh? Was meinst du?
Nein,
ich frage für Kinder, ja? Also ich bin ja auch.
Der tut natürlich genauso weh.
Ja.
Klar.
Aber man lernt daraus auch nichts, ne? Der kann genauso wiederkommen.
Ja, ich
der
muss sagen, dass ich seitdem nicht wirklich nochmal Liebeskummer hatte, eher Schuldgefühle.
Ja.
Und dann bin ich mit meiner jetzigen Frau seit 14 Jahren zusammen und ich weiß sowieso gar nicht mehr, wie diese ganzen Sachen. Ich habe zu ihr gesagt, als unser Sohn geboren wurde, ich bin seit 14 Jahren zum ersten Mal wieder verliebt.
Ja. Anders, aber verliebt. Richtig.
Darf man nicht sagen, ich ziehe das wieder zurück. Das war ein bisschen, das war jetzt auch als Scherz gemeint. Aber die beiden mir gegenüber sagen, okay, ach so, ja, wieso, ist doch okay so.
Ist richtig.
Ist doch so.
So, dann haben wir diese Rubrik jetzt auch.
Ach, schade, kann ich noch eine zweite Frage kriegen?
Ja, selbstverständlich. Wenn du da so hinterher bist. André, was
hast du? Wir haben Protokoll. Zwölf Fragen, eine ist jetzt weg, also 11 haben wir noch.
Ich nehme noch die 9.
Die 9? Oh, die ist niedlich. Was ist das netteste Tier der Welt?
Och. Das ist wirklich eine niedliche Frage.
Ja.
Ich glaube, das netteste Tier der Welt, aber nett. Ich mag am liebsten Dackel. Ich hatte früher einen Dackel gehabt.
Ach, ja, das war schön.
Und ich habe einen Dackelkalender im Büro, den hat mir da meine Assistentin geschenkt.
Es gibt Dackelkalender, wirklich?
Es gibt Dackelkalender und die sehen wirklich süß aus, muss ich mal sagen. Ist das netteste Tier? Ich weiß es nicht. Das Faultier ist wahrscheinlich das netteste Tier.
Ja, auch mehr.
Aber ich glaube, der Dackel ist auch ganz süß.
Mentalität verraten. Wir lassen den Dackel drin.
Gut, gut.
Ja, aber ist doch toll, wie persönlich so eine Frage ist. Das netteste Tier für dich, ein Dackel. Ich finde es ja toll, ist ja super.
Ja, und man kommt gleich vom Höchstchen auf Stöckchen. Man erzählt gleich, das ist eigentlich eine super Idee.
Weil sofort Bilder entstehen.
Genau.
Da sind wir also auch schon wieder im Marketing. So, ich möchte ein Thema mit dir noch ansprechen, Martin. Und weil es uns natürlich auch ein bisschen bewegt und weil es die ganze USA bewegt. Und es ist nicht der Wahlkampf.
So.
Es ist TikTok. Du hast jetzt ja schon ein bisschen ausgeholt, wie eben halt diese Betreiber dieser sozialen Medien, vorrangig Facebook, damit umgehen. Ist TikTok für uns aktuell sichtbar, auf jeden Fall das Medium, was von den Jüngsten genutzt wird, auf jeden Fall, weil es kommt ja auch über diese Musical.ly-Schiene eben halt einfach über so eine sehr spaßige Ecke. Ist TikTok gefährlicher als die anderen sozialen Medien?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Also wer sich darüber wundert, dass Daten in, ich sage es mal ganz oberflächlich, in andere Staaten transferiert werden, in die USA transferiert werden, wer sich jetzt darüber aufregt, der verkennt, dass das seit zig Jahren alle Dienstanbieter machen.
Ja.
Und das ist auch gar nichts Verwerfliches. Wir hatten mit den USA, also Deutschland hatte mit den USA, Europa hatte mit den USA sogar ein Abkommen, dass die Daten da sicher transferiert werden können. Privacy Shield heißt das. Das wurde gekippt, ehrlich gesagt. Aber es gibt trotzdem bestimmte Standardvertragsklauseln, will ich gar nicht so ins Detail gehen. Aber das ist was völlig Normales, dass die Daten dorthin gehen. Man muss halt nur aufgeklärt werden, wie diese Daten verwendet werden und zu welchen Zwecken. Das machen die aber, wie alle anderen auch. Wir haben darüber gesprochen, Einwilligung ist zum Teil ein Problem. Eine andere Komponente ist vielleicht ein Problem, aber das hat keinen Kinderbezug, ist das Problem Zensur natürlich bei TikTok. Da würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen schärfer noch zu sehen als bei YouTube oder bei anderen, wobei ich darüber gar nichts weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen,
man merkt es ja kaum.
Ja. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Ja. Nein, aber dazu kann ich gar nichts sagen, weil dazu müsste ich mir Statistiken angucken.
Ja, genau.
Dazu müsste ich, das wäre jetzt irgendwie grundfalsch, wenn ich sagen würde, naja, ich habe gehört, dass da Menschenrechtsaktivisten aus Hongkong ausgeblendet werden oder Adipöse und so weiter nicht gezeigt werden. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich auch gehört, ich weiß schlicht nicht. Aber dass es für Kinder oder insgesamt gefährlicher ist, ich würde es überhaupt nicht als gefährlich bezeichnen, ehrlich gesagt, das Medium. Das ist nun mal unsere Zeit.
Ja.
Ja, und ich nutze es nur zum Teil, muss ich sagen. weil ich nicht mit diesem ein Video nach dem anderen, das liegt mir nicht so, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Ich stehe doch auf dieses Fototextuelle noch eher von Instagram zurzeit. Zumal die Inhalte mich auch nicht so sehr interessieren. Aber gefährlich ist das nicht, ne?
Möglicherweise gehörst du aber auch gar nicht zur Zielgruppe.
Richtig, ist ja so. Ja. Nee, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Das muss man.
Aber du bist ja interessierter Nutzer, weil es ja ein Teil deines Business. Also du guckst
das dir auch so alles klar an. Ne? Ich genau. guck mir das ja. an, ich habe mir auch genau. die App runtergeladen und ich bin sowieso immer ein Freund davon, man kann nicht über was reden, was man nicht selbst auch ausprobiert und so.
Definitiv,
ja. Aber die Nutzung geht bei mir hinter Instagram zurück. Ja. Aber noch vor Facebook.
Ja. Das ist so, ne? Mhm. Und irgendwann steht Charlie neben dir und will TikTok. Oder wie es dann auch heißt. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also wie viel Drive da auch drauf ist. Martin, Wahnsinn. Wir könnten stundenlang über diese Themen sprechen. Nee, wir ganz bestimmt nicht.
Nicht ansatzweise, aber, Martin. Also das ist der Eindruck, den ich jetzt habe. Also nicht ansatzweise. Wir könnten noch sowohl in die Breite als auch in die Tiefe gehen.
Ja.
Und ich bin sicher, dass du sowohl in der Breite als auch in der Tiefe thematisch unendlich viel Substanzielles noch beizutragen hättest.
Ich hätte noch so eine abschließende Idee oder Frage, okay. Andreas.
Noch ein Witz.
Wir erzählen noch
einen Witz.
Ja, das können wir auch, sicherlich. So irgendwas so auf dem Niveau von Fips Asmussen bin ich wahnsinnig
gut. Ich war ein großer Fan von
Fips. Ja, absolut.
Wirklich. Ich, da saß aber jede Pointe.
Aber Hammer.
Naja, nicht hier, aber das war schon. Das musst du erstmal machen, einen nach dem anderen, wie beim
Definitiv.
Trommelrevolver, ein Ding nach dem anderen rauszuknallen. Eine Salve nach der anderen.
Das ich stand zwei Stunden im Stau. Mensch, tun mir die Füße weh. So, nur um hier das Niveau auch nochmal auf die richtige Ebene zu heben.
Das ist nicht
so
schlecht. So. Aber ist das ein Original, Fips
Asmussen? Original.
Wirklich,
Kassette 405, Track 48. Das war ein bisschen gelogen. Aber ich habe nur eine Sache, weil du es so auch häufig schon angesprochen hast. Und im Letzten auch nochmal. Unser Thema ja so sehr häufig ist Medienkompetenz. Wir haben hier so ein bisschen auch einen Spruch, wenn wir danach gefragt werden, dann sagen wir immer, Medienkompetenz fängt eigentlich bei den Eltern an. Du hast es eben auch nochmal gesagt, gerade eben halt Erwachsene haben manchmal weniger auch ein anderes Gefühl dafür als die Kinder selber, die damit nativ aufwachsen. Aber glaubst du, dass deine Kunst in der Zukunft weniger zu tun hat, weil alle wissen, was sie tun auf diesen Plattformen? Also dass man genau weiß, wenn ich da anzeige oder welchen Hashtag ich benutzen kann, glaubst du, wir lernen den Umgang immer weiter, dass sich jeder irgendwann rechtssicher auf diesen Plattformen bewegen kann?
Nein, weil wir immer hinterherhinken. Die Technologie entwickelt sich ja immer weiter und es gibt immer neue Geschäftsmodelle, neue digitale Formate und die Rechtsfragen erschöpfen sich nie und die Unwissenheit der Nutzer ist aus meiner Sicht dann grenzenlos, wenn ich ehrlich bin. Und selbst wenn wir ganz viel gesehen haben und ganz viel wissen und glauben, das kann ich anwenden auf den und den Fall, ja, selbst das wird uns nicht davor bewahren, doch wieder Fehler zu machen oder aus Angst vor Fehlern Beratung einzuholen. Also so wie Goethe, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Das ist so, wir werden zugedonnert mit neuen, interessanten Formaten. Das finde ich auch toll. Aber dass aus dem Grunde die Leute jetzt langsam also wissen, wie der Dreh ist und wie sie es zu machen haben, nö, natürlich nicht. Das ist gut.
Wollte sagen, ist das nicht ein schönes Schlusswort?
Ja, das ist
genau. Dein Job ist sicher.
Wir müssen uns um Medienrechtler keine Sorgen machen in der Zukunft.
Genau, die Industrie schafft dir immer neue Kunden ins Haus. Lieber Martin, ganz, hast du noch eine Frage, André?
Ich habe ganz viele Fragen, aber wie gesagt,
wir müssen hier auch langsam Schluss machen.
Wird dunkel draußen.
Genau, lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da war so viel Information drin, teilweise ja schon Rechtsberatung, so viel Inhalte, so menschlich, so nett. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen
Sehr
Dank
gerne, es hat mir Spaß gemacht bei euch. Vielleicht wiederholen wir das nochmal mit, machen nochmal ein Update.
Ja, sehr gut. Und das wäre sogar nötig, wenn wir das merken, wie das eben halt sich entwickelt.
Wollen wir noch irgendwas bewerben? Mein Instagram-Kanal?
Ja, selbstverständlich.
Habt ihr ein neues Buch? Habt ihr?
Nee, dein Instagram-Kanal, wirklich. Ich liebe ihn. Wir machen den mit in die Shownotes
auch rein. Das sagst du jetzt so.
Nein, wirklich. Ich kann zitieren. Also die Urheberrechtssituation von Bansky. Ich habe sie mir alle durchgelesen. Ja, ja. Also tatsächlich. Also ich kann das. Ich habe selten. Dann mache ich hier nochmal Werbung. Ich habe selten einen inhaltsvolleren Instagram Account oder Feed gesehen als den von dir. Und ich lese ihn wirklich gerne. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube nicht, dass sich viele Juristen so weit nach vorne rauswagen, auch da tatsächlich sowas zwischen Rechtsberatung oder wirklich auch Lebenshilfe eben halt schon zu geben. Deswegen bitte, schaut euch den von den Instagram-Account von Dr. Martin Gehring.
Vielleicht auch nochmal, das würde mich auch nochmal von euch interessieren. Und wenn ihr vorher schon sozusagen Cut machen wollt, dann gern. Aber bei mir ist auch immer die Message, dass ich sage, es bedarf immer der klaren Empfehlung. Man muss sich eigentlich irgendwie positionieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht für euer Metier. Wahrscheinlich wollen doch eure Kunden auch von euch eine klare Guidance haben. Wie soll ich es machen? Und nicht, das könnte funktionieren, jenes, vielleicht könnte man das so machen. Oder wie erlebt ihr das in eurem Alter?
Das ist genau richtig, aber für uns ist schwieriger, weil du dich nämlich auf Gesetzestexte und Rechtsprechung berufen kannst. Du hast also eine klare Basis, auf der du stehst, mit sicherlich hier und da Interpretationsspielraum.
Absolut, ja.
Haben wir nicht.
So, Werbefenster hier zu Ende. Jetzt müssen wir Schluss machen. Wir laden dich wieder ein.
Leute.
Du kannst jederzeit gerne wieder vorbeikommen.
War ganz toll.
Update kommt.
Hat Spaß gemacht. Großartig. Vielen lieben Dank.
Ciao, ciao.
Leider ist es nun schon vorbei. Auf jeden Fall diese Sendung. In 2 Wochen sind wir wieder da. Viel Spaß beim Zuhören.
Und wenn ihr Spaß daran hattet, dieser Sendung zu folgen, seid so nett und abonniert unseren Podcast.
Auf allen bekannten Plattformen. Dankeschön und tschüss.
Tschüss und Wiederhören.